Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Heute bin ich zu Gast bei Barbara Spörner Unterweger und wir werden uns über Psychosomatik unterhalten. Jenes überaus spannende medizinische Fachgebiet also, das sich mit der Wechselbeziehung von Psyche und Körper beschäftigt und den Menschen in seiner Gesamtheit wahrnimmt. Bevor wir in diese große Welt eintauchen, verrate uns doch, liebe Barbara, wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Ja, große Fragen. Überhaupt die Frage, wer bin ich? Eine schwierige Antwort. Aber ich habe mir überlegt, dass es vielleicht am leichtesten geht, wenn ich über Interessen spreche, also über meine beruflichen Interessen in erster Linie. Und ich denke mir, was mich wirklich interessiert, sind Menschen. Menschen mit ihren Reaktionen, ihren Verhaltensweisen, aber auch die Strukturen, gesellschaftlichen Strukturen, in denen wir Menschen eben leben. Das sind so meine Hauptinteressensgebiete, zumindest vom beruflichen her.
Also eine große Welt.
Eine große Welt, ja. Und Psychosomatik, also als Fachärztin für Psychiatrie, psychotherapeutische Medizin, als Psychotherapeutin, interessiert mich natürlich die medizinische oder die Gesundheitsversorgung. Und da eben speziell der Bereich der psychosomatischen Medizin. Und ja, denke mal, psychosomatische Medizin ist vielleicht auch der Ausdruck, der mir irgendwie näher ist als Psychosomatik, weil Psychosomatik hat ja auch diesen philosophischen Hintergrund, der ja natürlich sehr, sehr wichtig ist und nicht nur für die Entwicklung des Fachbereichs, sondern auch jetzt nach wie vor sehr wichtig ist. Aber als Medizinerin fühle ich mich mehr kompetent in dem psychosomatisch-medizinischen Bereich, eben in der psychosomatischen Medizin.
Ja. Du warst ja auch bis Herbst 2024 Direktorin der Innsbrucker Universitätsklinik für Psychiatrie II, zu deren Schwerpunkten psychosomatische Erkrankungen, Angststörungen und posttraumatische Belastungsstörungen zählen. Eben große Themen, die so komplexe wie enge Beziehung zwischen körperlicher und psychischer Gesundheit in den Mittelpunkt drücken. Wann wurde eben diese Beziehung oder der Mensch als Ganzes zum Mittelpunkt deiner wissenschaftlichen und klinischen Arbeit? Gab es da einen Auslöser für deinen Wissensdurst?
Ja, den gab es sicher, aber vielleicht bevor ich auf das eingehe, würde ich ganz gern einfach ein bisschen was über die psychosomatische Medizin an der Universitätsklinik für Psychiatrie II sagen. So wie du gesagt hast, es ist der Schwerpunkt dort wirklich eben Angst, Stress, Traumafolgestörungen, aber durchaus auch eben somatische Belastungsstörungen, auf die werden wir eh noch ein bisschen eingehen, somatoforme Störung, auch Essstörungen, Persönlichkeitsstörungen, das sind alles so Schwerpunkte, die dort eben wirklich verankert sind. Und es geht, so wie du eben auch schon gesagt hast, es nicht nur um die Interaktion zwischen Körper und Psyche, sondern es geht vor allem auch um diese Einheit. Also dass es gar nicht sozusagen zwei Teile sind, sondern es ist als Gesamtheit zu verstehen. Und das ist mir auch ganz wichtig, diesen gemeinsamen Organismus eben wahrzunehmen. Und man denke, man kann sich das auch sehr gut vorstellen, so wie ein kranker Körper auch zu einer psychischen Reaktion führt. Und das ist nicht etwas Getrenntes, sondern das gehört zusammen. Jeder von uns, wenn er Grippe hat oder was, fühlt man sich nicht hurra wunderbar, sondern beeinträchtigt auch psychisch. Aber umgekehrt ist es auch so, wenn man vor allem chronische psychische Sorgen, Belastungen, Stress hat, der nicht gut lösbar ist vor allem, dann kommt es eben auch zu körperlichen Reaktionen. Und eben diese Einheit, um diese Gemeinsamkeit der Reaktionen geht es mir ganz speziell eben in der psychosomatischen Medizin. Und das ist eben auch der Schwerpunkt, den wir damals eben auch noch ich an der Universitätsklinik für Psychiatrie 2 entwickelt haben oder vorwiegend eben den Schwerpunkt dort setzen. Es geht natürlich um Diagnostik, um Diagnostik im somatischen, im körperlichen Bereich, aber viele unserer Patientinnen, die da zu uns kommen, sind da schon sehr gut untersucht. Und es geht dann eben auch um die Psychodiagnostik. Welche psychischen Probleme, Auffälligkeiten, Belastungen kann man erfassen und auch für die Patientinnen zugänglich machen? Weil für die Behandlungskonzepte, die wir dann entwickeln, das ist immer etwas, was man gemeinsam mit den Patientinnen entwickelt. Mhm. Das heißt, es braucht ganz viel Verständnis und auch Bereitschaft der Patientinnen, mitzuarbeiten.
Ja.
Und das ist das, was mir so wichtig ist, als psychosomatische Medizin diesen Begriff so zu definieren. Und wenn du fragst, was mich wirklich dazu gebracht hat, dann denke ich, hat es ja schon früh begonnen im Studium und erstaunlicherweise gar nicht jetzt über die Psyche, sondern über das Immunsystem. Zum Zeitpunkt, wo ich studiert habe, war das Immunsystem in unglaublicher Entwicklung. Man hat ganz viel über das Immunsystem herausgefunden und ich habe wahnsinnig spannend gefunden. Und die Immunologie als solche hat mich total fasziniert und bin dann aber sehr rasch eben darauf gekommen, aha, da gibt es ja eine enge Verbindung in andere Körpersysteme, sagen wir mal in biologische Systeme, in eben in, zu den Neurotransmittern, zu dem Hormonsystem und eben auch zu Stress. Und damit war ich natürlich schon ganz im psychosomatischen Bereich und jemand, der mich damals sehr beeindruckt hat, das waren die Forschungsarbeit von Hans Selye, sozusagen der Stressforschungsvater, wenn man so will, oder auch von Walter Cannon, die beiden, die halt eben diese Stressreaktionen, diese körperlichen Stressreaktionen erforscht haben und beschrieben haben und dann eben auch in den vergangenen Jahrhundert, also beginnend in den 30er Jahren bis auf den 60er Jahren, wirklich da maßgeblich für die Entwicklung der Stressforschung verantwortlich waren. Und das hat mich sehr fasziniert und interessiert. Und später war es dann schon auch noch so, in meiner Facharztausbildung hat man Gegenfächer absolviert. Das heißt, ich war ein Jahr auf der Neurologie und ein Jahr auf der inneren Medizin und habe dort bemerkt, dass Menschen mit anderen Erkrankungen, also was weiß ich, mit Diabetes oder mit einer onkologischen Erkrankung, mit einer Krebserkrankung auf der inneren Medizin oder auf der Neurologie, mit einem nach einem Schlaganfall oder bei einer Parkinson-Erkrankung, dass die sehr wohl häufig auch psychische Symptome oder auch psychische Erkrankungen haben. Und nicht nur sozusagen die Belastung zum Ausdruck gebracht wird, sondern wirklich auch über biologische Verbindungen eben Krankheitssymptome entwickeln. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich mir dann gedacht habe, dieser Bereich, diese Behandlung der psychischen Belastungen, Symptome, Krankheiten bei Menschen, die auf anderen Kliniken behandelt werden, ist was Wichtiges. Und es hat damals schon einen Konsiliardienst gegeben und wir haben den dann weiter ausgebaut, also zu einem Konsiliar-Liaison-Dienst. Das heißt, das ist eben wirklich ein multiprofessionelles Team, Ärztinnen, Psychologinnen, die eben an den anderen Kliniken wirklich eben Akutversorgung machen, was psychische Belastung anbelangt, psychische Symptomatik anbelangt, aber eben auch regelmäßig dort sind. Das ist der Liaison-Dienst, also diese enge Verbindung, die dann zum Teil eben wirklich mitbehandeln und Teil dieser somatischen Teams sind und eben vor Ort sind, damit eben die Schwelle gering ist, um sozusagen auch sich diese Hilfe zu holen von Seiten der Patientinnen.
Und auch von den anderen Medizinkollegen sozusagen natürlich, gedacht wird,
natürlich,
oder?
Natürlich, ganz was Wesentliches. Also das ist ja auch das Wesentliche in der Psychosomatik. Das ist gut, dass du das so ansprichst auch noch einmal, weil Psychosomatik, wie ich schon gesagt habe, hat nicht nur den philosophischen Hintergrund, sondern es hat eben auch diesen wesentlichen Hintergrund als Denkweise, als Herangehensweise in allen medizinischen Fachbereichen mitgedacht zu sein, sollte mitgedacht werden. Und natürlich, und das ist mir wieder wichtig, ist psychosomatische Medizin eben ein Teil der Psychiatrie. Aus meiner Sicht das Herzstück der Psychiatrie. Das ist jetzt so meine persönliche Sicht. Das heißt, also beides ist ein wichtiger Bestandteil sozusagen. Also diese Gesamtheit im medizinischen Bereich, aber eben speziell eben auch in der Psychiatrie. Mhm.
Bist du dann eigentlich so in der richtigen Zeit eigentlich in deine klinische Arbeit eingetaucht? Also war das dann schon, waren die Türen schon offen sozusagen für die psychosomatische Medizin und den Ausbau und Aufbau und die Bewusstwerdung auch rundum?
Ich denke, es ist sicherlich jetzt schon vieles in Bewegung gewesen. Ist sicher aber auch noch einiges dann weiter passiert und passiert nach wie vor. Also ich denke, dieses Bewusstsein ist schon nach wie vor in Veränderung. Es ist ja schon auch die andere Seite, muss man jetzt auch wahrnehmen, dass wir ja nach wie vor trennen zwischen Körper und Psyche. Und wir meinen jetzt schon auch die Medizinerinnen. Ne? Also es ist nicht nur etwas, was der Laie tut. Der Laie vielleicht manchmal sogar weniger als wir Medizinerinnen. Mhm, und das ist schon auch noch, da gibt es schon noch Luft nach oben in der Entwicklung sozusagen. Ja.
Wie war denn das, als du studiert hast? Das war, ist ja doch schon... Es ist einige Jahre her. Wie ist damals diese körperliche, oder die Einheit von Körper und Psyche, Körper und Geist behandelt worden im Studium, in der Ausbildung? Wie war das?
Ich denke mal, es hat sich schon vieles noch weiterentwickelt. Damals war es natürlich schon so, dass eine große Prägung von dem war, was sich auch auf dieser biologischen Ebene getan hat. Also rein, wenn man sich jetzt vorstellt, was in der Bildgebung zum Beispiel sich entwickelt hat. Das ist ja unglaublich, nicht? Also was wir heute alles an Strukturen wahrnehmen können, aber auch an Funktionen wahrnehmen können. Das hat natürlich Generationen von Medizinerinnen sehr beeinflusst. Oder auch in der Psychiatrie die Möglichkeit der Behandlung, nicht? Also wenn man es genau nimmt, vor den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts hat es kaum eine pharmakologische Möglichkeit gegeben. Dann ist es unglaublich rasch gegangen mit vielen Entwicklungen im antidepressiven Bereich, im Antipsychotika-Bereich. Und natürlich hat es sehr geprägt, die medizinische Ausbildung, die medizinische Landschaft, die Versorgung. Und wenn man es, sag mal, genau in der Historie auch ein bisschen betrachtet, dann war die psychosomatische Medizin, die Entwicklung dort sicher auch ein Gegenpol gegen dieses biologische, gegen diese Vormacht der biologischen.
Gegen diese materiellen.
Genau. Ja. Und ist auch sicher von vielen auch so gesehen worden. Auf der anderen Seite hat sich's dann über die Jahrzehnte schon eben auch angenähert. Und mittlerweile ist es klar, dass die biologischen Veränderungen als Basis selbstverständlich auch für die psychosomatische Medizin gelten und eben nicht nur sozusagen eingebildete Krankheiten sind, sondern dass natürlich biologische Veränderungen die Basis dafür darstellen, Vulnerabilitätsfaktoren sind, auf denen sich dann eben zusätzlich der Einfluss von psychischem Befinden, von Konflikten, von psychischer Belastung und auch der Einfluss der Umgebung sozusagen etabliert und eben zu Symptomatiken führt.
Natürlich, es zeichnet ja auch die Forschung in der psychosomatischen Medizin aus, dass ja auch diese ganzen biologischen Faktoren großer Teil dieser Forschungsarbeiten sind. Also das Zusammenspiel eben genau auch nachgewiesen werden kann.
Absolut. Und da passiert sehr, sehr viel jetzt und wir verstehen auch diese Zusammenhänge immer besser, eben dass diese biologischen Systeme sich nicht an diese Grenze zwischen Körper und Psyche halten, sondern dass das wirklich ineinander übergeht, eben die Verbindung zwischen Neurotransmitter und Immunsystem, zwischen Darm-Hirn-Achse zum Beispiel, also ganz klassisch, wo die gleichen Neurotransmitter in beiden Bereichen eben wirklich für die Kommunikation zuständig sind. Oder eben auch das vegetative Nervensystem und die Stresshormonachse. Also alles diese biologischen Systeme, die eng miteinander in Verbindung sind und wirklich diese Grenze von Körper und Psyche komplett auflösen natürlich.
Ja. Der Gedanke eigentlich, dass, also die psychosomatische Medizin bzw. Psychosomatik dann auch, weil es dann doch sehr philosophisch war, der reicht ja zurück bis ja Hippokrates hat die wissenschaftliche Medizin begründet und hat auch das schon beschrieben und benannt. Als einer der Pioniere, was ich sehr spannend finde, der Psychosomatik wird Friedrich Schiller genannt, der nicht nur Dichter, Philosoph und Historiker, sondern eben auch Arzt war und die Idee der sogenannten Mittelkraft hatte, die einer Kraft zwischen Materie und Geist, die heute mit dem vegetativen Nervensystem gleichgesetzt wird. Die Geschichte der Psychosomatik reicht also unglaublich weit zurück. Trotzdem, du hast jetzt auch schon gesagt, das hat dein Studium auch oder deine ersten Jahre als Medizinerin sehr, sehr geprägt. Der Eindruck bleibt stark, dass eben medizinische Entwicklungen der Wissenschaft und wissenschaftliche Errungenschaften, welche die biologische und körperliche Seite betreffen, viel leichter gefeiert und wahrgenommen werden als jene, die den Menschen als Ganzes betreffen. Hast du eine Erklärung dafür? Ist es eben diese Komplexität des Zusammenspiels?
Ja, ich denke mal, es ist leider wirklich nach wie vor so diese Trennung, die eigentlich von Descartes ausgeht. Also im 17. Jahrhundert muss man sagen, wo eben diese Geist- und Materie-Trennung, diese Dichotomie so richtig von ihm sozusagen angesprochen wurde, wo wir leider immer noch ein bisschen stecken geblieben sind, wenn man es genau nimmt. Und diese Trennung, gerade wenn man jetzt über Krankheitsursachen spricht, ne, dann wird ja nach wie vor unterschieden, das hat eine körperliche Ursache, eben Auffälligkeiten, strukturelle Auffälligkeiten, in der Funktion Auffälligkeiten oder Laborbefunde zumindest, irgendetwas, was man greifen, festmachen kann. Und dann gibt's so quasi diese psychogenen Ursachen, die man nicht greifen kann, wo dann leider Gottes so Beschreibungen sind wie eben keine ausreichende körperliche Erklärung, kein ausreichender körperlicher Befund für diese körperliche Symptomatik, zum Beispiel Schmerzen. Und das führt dann nicht selten dazu und in der Vergangenheit sicher noch öfter dazu geführt, dass Menschen, die eben unter solchen Krankheiten leiden, auch nicht ernst genommen werden, als psychogene Erkrankung fast so ein bisschen wie, ja, eben nicht ernst genommen werden, ein bisschen belächelt werden oder vielleicht auch als eingebildete Kranke angesehen werden oder vielleicht mit einem Ziel, die Krankheit auch für etwas zu verwenden. Also alles Dinge, die die Menschen wirklich in eine schwierige Situation gebracht haben. Und ich denke mal, da Veränderungen einzuleiten und wirklich dieses gesamte Wahrnehmen des Menschen in seinem ja, Zusammenspiel oder in seiner Einheit von Körper und Psyche, das ist sicher eine komplexe Geschichte und ist sicher manchmal einfacher, wenn man sich nur auf ein Organ fokussiert, wenn man nur ein Organsystem anschaut und nicht eben alle anderen Zusammenhänge. Das ist sicher ein Grund für die Trennung nach wie vor. Ein anderer Grund, denke ich mal, da kann man auch wieder sehr gut bei der Stressforschung ansetzen. Es geht einfach um diese Individualität, die da eine große Rolle spielt, weil Stress für mich sicher was anderes bedeutet wie für dich. Das heißt, es geht um diese subjektive Bewertung. Und die subjektive Bewertung setzt sich wieder aus verschiedenen Bereichen zusammen. Einerseits natürlich aus biologischen Faktoren, also zum Beispiel meine Genetik, anders als deine Genetik, epigenetische Veränderungen, also durch Einflüsse, wenn wir zum Beispiel irgendwelchen längeren traumatischen Erfahrungen ausgesetzt waren oder sind, die wieder eben auch biologische Veränderungen nach sich ziehen. Also das heißt, wir haben diese biologischen Veränderungen, dann haben wir Veränderungen, die mit uns als Person zusammenhängen. Das heißt, unsere Persönlichkeit, unsere Vorerfahrungen, unsere eigenen Erwartungen an uns selber, die oft sehr hoch sind, oder auch vielleicht negative Erfahrungen im Zusammenleben, Traumatisierungen in dem Bereich auch. Und dann gibt's noch die dritte Ebene, die soziale Ebene natürlich. Was erwartet sich mein Umfeld oder auch mein Kulturkreis? Erwartungen, die auch vielleicht von Gemeinschaften geprägt sind, von religiösen Gemeinschaften, alle möglichen Faktoren, die eben im Sozialen sich abspielen. Und ein wichtiger Punkt ist wirklich, wir wissen heute sehr gut Bescheid, dass Isolation, Einsamkeit eine große Rolle spielt. oder auch Armut zum Beispiel. Mhm. Also für Krankheitsentwicklung kann das eine große Rolle spielen, weil vieles eben nicht möglich ist, nicht? Also sich gesund zu ernähren zum Beispiel. Mhm. Alles diese Faktoren müssen wir mit berücksichtigen. Im Endeffekt ist dieses biopsychosoziale Modell etwas, was schon im letzten Jahrhundert, Mitte letzten Jahrhunderts eben entwickelt worden ist und wo wir nach wie vor uns eigentlich danach richten. Und diese individuelle Geschichte mit verbunden mit der Komplexität, die wir vorher angesprochen haben, macht es schon nicht ganz einfach, so gesagt.
Ja.
Und natürlich, so wie ich gesagt habe, ist es einfacher, wenn ich mich nur auf ein Organ fokussiere und nicht den ganzen komplexen Bereich mir anschauen muss. Auf der anderen Seite denke ich mir, sind es natürlich schon auch so wichtige Faktoren wie Entwicklungszeiten, die speziell, wo sich speziell Krankheiten entwickeln können, also sozusagen Kindheitsprägungsphasen oder dann der Pubertät oder später dann auch so bestimmte Phasen mit Krisen oder Veränderungen, älter werden, Menopause, Pension, alles diese Phasen, die spezielle Herausforderungen darstellen und wo man schauen muss, wie geht man damit um? Haben wir Verhaltensweisen dafür? Haben wir keine? Haben wir Bewältigungsstrategien dafür? Oder kommt es eben wirklich auch zur Krankheitsentwicklung, weil wir eben mit der Situation überfordert sind?
Ja.
Das heißt, psychosomatische Erkrankung auch als Ausdruck von nur zum Teil gelingender Bewältigung oder vielleicht auch einmal nicht wirklich gelingender Bewältigung. Ja, ich denke, das sind auch sozusagen auch wieder sehr komplexe Geschichten.
Ja.
Was vielleicht aber schon spannend ist, ist, dass unsere Sprache sehr viele psychosomatische Anteile hat und das uns sehr vertraut ist. Nicht? Also wenn ich sage, mir sitzt die Angst im Nacken oder ich habe einen Stein auf der Brust.
Oder die Laus über die Leber gelaufen.
Genau. Oder es verschlägt mir die Sprache vor lauter Stress zum Beispiel. Oder die Kehle wird mir zugeschnürt vor Angst. Oder auch positiv, ich habe Schmetterlinge im Bauch, wenn ich verliebt bin. Also das sind schon Metaphern, die uns sehr vertraut sind und wo wir eigentlich die Sprache des Körpers sehr gut verstehen.
Und trefflich sehr anwenden.
Trefflich anwenden, ja. Auch wissen, damit umzugehen. Mhm. Also es ist schon beides da. Nicht? Auf der einen Seite dieses Trennen und auf der anderen Seite doch das Wissen um die Gemeinsamkeit.
Mhm. Ja. Es gibt Untersuchungen, laut denen 30-40% der Patientinnen und Patienten, die ihre Hausärztin beziehungsweise ihren Hausarzt aufsuchen, psychosomatische Beschwerden haben. Überrascht dich diese große Zahl oder überrascht sie dich eben aus schon erwähnten zahlreichen Gründen diese Zahl überhaupt gar nicht?
Nein, also überrascht mich gar nicht, weil eben wirklich, ja, so wie wir schon gesagt haben, einfach diese Verbindung da ist. Und was schon sehr spannend ist, ist wirklich, jeder von uns hat immer wieder irgendwelche körperlichen Wahrnehmungen.
Mhm.
Und meistens nehmen wir die nicht ernst. So alle paar Tage haben wir irgendeine andere Wahrnehmung. Das kann einmal ein Zwicken da sein, einmal ein Schmerz dort, einmal ein Ziehen da. Und das vergessen wir meistens. Das sind so unterschwellige Symptome, die eigentlich auch nicht jetzt Gesundheit oder Krankheit, die gehören einfach zu diesem gemeinsamen Gesundheitskrankheitskontinuum und bringen eigentlich nur Befindlichkeit zum Ausdruck. Ist eigentlich so ein Allgemeinbefinden sozusagen und beunruhigt uns auch meistens nicht. Was aber schon passiert, wenn wir sozusagen irgendwelche Veränderungen wahrnehmen, Veränderungen eben im Sinn von psychischer Belastung, von Stress oder von Konflikten, die wir nicht lösen können, denen wir längerfristig ausgesetzt sind, dann ändert sich diese Schwelle der Wahrnehmung.
Mhm.
Und diese unterschwelligen Symptome werden mehr wahrgenommen, also das ist sozusagen wirklich als Spitzen wahrgenommen. Und dann führt uns das meistens dann doch zum Arzt.
Ja, ja.
Ich meine, in der allgemeinen Praxis sind diese Menschen mit so Symptomen sehr häufig. auch in den Spezialambulanzen natürlich häufig. Was ein bisschen schade ist, ist, dass es relativ lang dauert, um diese psychosomatischen Erkrankungen auch zu diagnostizieren. Also es sind teilweise ja schon 3 bis 5 Jahre, bis wirklich eine Diagnose gestellt wird. Das sind jetzt aus großen Studien. Ja. Und noch schlimmer wird die Sache, wenn man sich bewusst macht, dass gerade diese psychosomatischen Erkrankungen, also speziell jetzt greife die somatoforme Störung, die somatische oder die körperliche Belastungsstörung heraus, das ist die dritthäufigste psychische Erkrankung. Das heißt, circa 5% der europäischen Bevölkerung leiden unter so etwas. Und wenn man dann einfach berücksichtigt, dass es lang braucht, bis ich das diagnostiziere und bis ich dann auch noch zur richtigen Behandlung komme, das dauert dann noch länger meistens und nur ein Teil bekommt wirklich die richtige Behandlung, dann hat das schon einen hohen Leidensdruck für den einzelnen Betroffenen. Aber was genauso wesentlich ist, ist, es kostet auch sehr viel, weil diese Menschen natürlich sehr beunruhigt sind und sehr häufig das medizinische Versorgungssystem in Anspruch nehmen und wirklich eine Abklärung nach der anderen oder eventuell auch eine Intervention nach der anderen eben in Anspruch nehmen. Und das sind natürlich hohe Kosten, die eigentlich zu nichts führen.
Ja, und vor allem auch für die Patientinnen und Patienten
sehr
hochgradig belastend sind.
Absolut,
ja.
Genau.
Eben als erste die Allgemeinmedizinerinnen sind eigentlich die ersten Ansprechpartnerinnen oft für alle Beschwerden und auch natürlich die psychosomatischen Beschwerden. Welche Rolle kommt Ihnen zu? Also welche Rolle kommt diesen Hausärztinnen und Hausärzten zu, wenn sie mit den Patientinnen reden, um eventuelle psychische Ursachen für Krankheiten zu entdecken und dann auch richtig zu beraten oder den Weg zu Fachärztinnen oder eben die psychosomatische Ambulanz in der Klinik zu öffnen. Wie werden die Augen und Ohren der Allgemeinmedizinerinnen in diese Richtung geschult? Ist es gut, ausreichend, sollte mehr werden, weil, also wie du jetzt gesagt hast, es dauert sehr, sehr lange, bis das auch in die Richtung gedacht wird überhaupt bei Menschen. Wie ist das? Wie schaut das aus?
Also grundsätzlich ist jetzt in der Ausbildung in Österreich die Psychiatrie ein fixer Bestandteil und die Möglichkeit, jetzt sozusagen an der Psychiatrie Zeit zu verbringen in der Ausbildung, ist nicht nur die Möglichkeit, sondern die ist fix vorgesehen. Es gibt dann zusätzlich auch noch die Möglichkeit einer Spezialisierung in psychosomatischer Medizin und zwar für alle Fachrichtungen. Also ich kann als Urologin genauso eine Spezialisierung psychosomatischer Medizin machen. Das ist so wie früher Zusatzfächer. Das entspricht dem und dadurch gibt es schon viele Ausbildungsmöglichkeiten. Auch Kommunikation wird jetzt wirklich auch während dem Studium als Schwerpunkt wirklich durchgezogen von Anfang bis zum Ende. Und Kommunikation, klar gibt es Menschen, die haben eine Begabung für Kommunikation, aber Kommunikation kann man lernen.
Ja.
Und das wird jetzt schon wirklich in den Ausbildungsrichtlinien sehr berücksichtigt. Also auch in Innsbruck, das Medizinstudium ist sehr, hat einen großen Fokus drauf und versucht das immer noch weiter auszubauen, was die Kommunikation anbelangt, was sehr gut ist. Ich denke mal, es ist dann sicherlich auch die Möglichkeit, die Schwierigkeit vielleicht, die Kommunikation dann auch immer so einsetzen zu können. Also das heißt, dass es den zeitlichen und auch den räumlichen Möglichkeiten entspricht. Also das ist sicher ein großer Punkt, was die zeitliche Situation anbelangt, sowohl in Krankenhäusern als auch in Praxen. Das macht sicher für viele eine große Schwierigkeit, ja.
Das ist ja genau der Punkt, der ganz oft genannt
wird,
oder? Das oder auch negativ natürlich kritisiert wird, weil so wenig Zeit ist für die einzelnen Patienten.
Genau.
Dass das System einfach nicht dem entgegenkommt eigentlich.
Genau.
Gell?
Und die Wichtigkeit, denke ich mir, ist da halt auch in der Zeit auch sozusagen die, so wie wir vorher schon gesagt haben, auch die sozialen Faktoren zu erkennen und sozusagen im Gespräch zu wahrzunehmen oder vielleicht auch manchmal auch wirklich auch zu, ja, als Behandlerin auch zu übersetzen, was präsentiert mir die Patientin, der Patient jetzt mit diesem Symptom, was bedeutet das? Da brauche ich natürlich ein bisschen Wissen um die Geschichte, um die sozusagen Anamnese, um die Entwicklung dieser Symptome, wann sind die aufgetreten, und dafür brauche ich Zeit natürlich auch, um mir ein bisschen auf diesen Patient, die Patientin einlassen zu können. Und das ist sicher nicht immer ganz einfach für die Allgemeinmedizinerinnen, sich diese Zeit auch zu nehmen.
Ja.
Oder eben auch rechtzeitig zu erkennen, jemanden weiter zu verweisen, eben zu weiteren Diagnostiken oder zur klinischen Psychologie zum Beispiel auch.
Es ist ja einfach einfacher, ein MRT-Bild zu lesen, jetzt für eine Diagnose, als eben zu sprechen mit den Patienten, Patientinnen in dem Ausmaß, dass man auch die Trigger oder gewisse Dinge findet, die einfach dann auch mit den Beschwerden zusammenhängen. Du hast gerade gesagt, es ist gar nicht so leicht. Man kann es lernen, aber es ist so leicht ist es ja gar nicht. Wie wird das ausgebildet? Wie wird die Diagnostik für psychosomatische Beschwerden, Erkrankungen, gibt es da so an Leitfaden, oder ist das einfach so, so wahnsinnig individuell, dass man sich immer natürlich auf den Patienten, die Patientin total einstellen muss?
Natürlich gibt es einen Leitfaden, selbstverständlich. Ja. Also ich denke auch, ich habe schon angesprochen, das ärztliche Gespräch, die Gesprächsführung, dann natürlich die Anamnese, die erweiterte Anamnese. Also natürlich gibt es dafür ganz klare Kriterien und ist etwas, was man sozusagen als Handwerkszeug natürlich lernt. Ich glaube, das Wesentliche, wie sich eben psychosomatische Beschwerden entwickeln, ist eben diese chronischen Belastungen. Yeah. Kurzfristige Belastungen, kurzfristiger Stress, akuter Stress, dafür haben wir relativ gute Programme, sozusagen physiologische Programme, die bewältigen wir gut. Schwierig wird es wirklich bei langfristigen. Und langfristig ist auch manchmal etwas, was uns selber nicht so bewusst ist, weil wir uns halt das ja auch so ein bisschen gewöhnen, adaptieren. Da ist uns offensichtlich die Belastung zwar schon, wir sind belastet, aber man kann es oft nicht zuordnen. Und das ist natürlich auch die Herausforderung für den psychosomatischen Mediziner, sozusagen Medizinerin, das wirklich diese Zusammenhänge zu erfassen und dann auch ein gemeinsames Modell zu entwickeln, dass der Patient, die Patientin das auch versteht. Weil ich brauche eine verstehende Patientin, die dann mit mir gemeinsam sozusagen auch eben arbeiten kann und will, um auch Veränderungen durchzuführen.
Das erfordert ja auch von Seiten der Patientinnen und Patienten, die müssen ja auch die gleiche Sprache sprechen. Also die müssen ja auch sehr offen sein dann, mit sich selber und ja, mit dem Körper auseinanderzusetzen, mit der Geschichte, mit dem Umfeld. Das fällt ja gar nicht, also im ersten Moment wahrscheinlich gar nicht so leicht, oder? Dem eigenen Leben auch die Worte zu geben, die notwendig sind, um die Diagnose zu stellen zu können. Ist es schwierig, da durchzudringen?
Es ist ganz unterschiedlich. Ich denke, es gibt Patientinnen und Patienten, die doch recht offen sind und auch sehr interessiert dran sind. Und es gibt natürlich welche, die ja zum Beispiel ganz auf der körperlichen Ebene verhaftet sind und sich schwerer tun damit. Aber es ist natürlich die Aufgabe eines psychosomatischen Mediziners, Medizinerin, da wirklich auch teilweise Übersetzungsarbeit zu machen, also wirklich Zugänge zu schaffen und eben auch ein psychosomatisches Konzept zu vermitteln. Wir nennen das Psychoedukation, wo es eben wirklich um diese Zusammenhänge geht, um diese Ganzheitswahrnehmung wieder, aber natürlich auch ganz viel um Funktionen im Körper, vegetatives Nervensystem, Hormonsystem, Immunsystem, wie kann man das verständlich machen, wie die zusammenspielen. Und eben immer wieder wird man bei chronischem Stress, chronischer psychischer Belastung, Traumaerfahrung ankommen, wo man eben an Beispielen das klar machen kann, wie eben da Reaktionen im körperlichen Ebene und eben auf psychischer Ebene gemeinsam stattfinden. Und ich denke mal, da Übersetzungsarbeit zu leisten, braucht natürlich eine Beziehung. Das heißt, psychosomatische Medizin ist eine Beziehungsmedizin. Also ich muss mich wirklich auf die Patientinnen und Patienten einlassen. Und die müssen sich sozusagen auch angenommen fühlen. Das heißt, es muss auch wahrgenommen oder anerkannt werden, dieses Symptom. Und nicht so, wie ich vorher gesagt habe, dass man sagt, naja, das ist ja eh nicht wirklich was Fassbares, das ist vielleicht was Eingebildetes, reiß dich zusammen oder du nicht so, dann wird es schon wieder. Auch da, glaube ich, ist es ein ganz wichtiger Punkt, da wirklich das anzuerkennen und dann gemeinsam dahinter zu schauen und dann zu wirklich Modelle zu entwickeln. Und das Modell muss verständlich sein, damit eben auch der Patient, die Patientin da mit können und dann auch schauen kann, was passt für mich an Veränderungen, welche Ressourcen habe, welche Strategien habe.
Ja, also es muss auch alltagstauglich sein. Dann.
Genau, das muss alltagstauglich sein, genau.
Ja. Hast du in dem Zusammenhang Unterschiede zwischen Frauen und Männern beobachtet? Also was den Zugang auch zur psychosomatischen Medizin anbelangt? Frauen sagt man ja immer größere Offenheit zu, oder man glaubt, dass Frauen offener sind diesen Dingen gegenüber als Männern. Stimmt das?
Also was sicherlich stimmt, ist, dass immer, man muss jetzt aufpassen, ob wir jetzt nicht wieder so Gender-Stereotypien da zu verwenden. Aber grundsätzlich, also denke ich, dass ich schon in vielen Untersuchungen gezeigt hat, dass Frauen insgesamt interessierter sind an psychischen Befindlichkeiten, an psychischen Wohlbefinden, dass Männer sich mehr auf körperliche Befindlichkeiten sozusagen konzentrieren. Das sind jetzt Stereotype.
Yeah.
Und wie ich wirklich begonnen habe, so auch im Konsiliar-Liaison-Dienst, war es gar nicht selten, dass ältere onkologisch kranke Männer primär gesagt haben, na, sprechen Sie mal mit meiner Frau, die weiß eigentlich ganz gut, wie es mir geht. Also sozusagen dieses auch Auslagern der psychischen Befindlichkeit. Mittlerweile muss ich schon sagen, hat sich das verändert. Und ich denke, da ist wirklich eine Veränderung auch im Gange. Und Männer sind durchaus zunehmend offen und interessiert auch an ihrer psychischen Befindlichkeit. Was natürlich schon stimmt, ist, dass Frauen einfach auch mehrfach Belastungen haben, wesentlich mehr als Männer. Also nicht nur beruflich, sondern die ganze Care-Arbeit und nicht nur Kinder, sondern eben auch durchaus in anderen Bereichen, also Altenpflege oder was auch immer. Also ich denke, da sind die Belastungen schon sehr viel größer. Und mit diesen größeren, und das sind ja sehr häufig chronische Belastungen, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man da Auffälligkeiten wahrnimmt, größer.
Ja, ja.
Und insofern denke ich, dass es nach wie vor so ist, dass Frauen da einen mehr, sagen wir, Sender haben, um diese Veränderungen wahrzunehmen.
Wie schnell kann der Körper eigentlich reagieren, wenn der Knackpunkt oder die Schwachstelle gefunden wurde und quasi die Genesung auf dem richtigen Weg beginnt?
Ja, eigentlich ist es nicht ein Aha-Effekt, sondern eigentlich ist es immer ein Prozess.
Yeah.
Und ich denke mal, so wie ich es vorher schon gesagt habe, wenn man sich die Krankheitsentwicklung vorstellt, das heißt, wir haben biologische Vulnerabilitätsfaktoren. Und ich möchte es vielleicht an einem Beispiel festmachen. Vor vielen Jahren an der psychosomatischen Ambulanz einen Patienten kennengelernt, der ist zu mir gekommen, weil ihm sozusagen seine Kardiologen gesagt haben, jetzt wäre es Zeit, an die Psychosomatik zu gehen. Das hat ihm nicht sehr erfreut zu dem Zeitpunkt. Und er hat mir so geschildert, dass er eben immer wieder kardiale Probleme hat, eben Tachykardien, also Herzschlagbeschleunigungen, einen hohen Blutdruck, deswegen auch in Behandlung ist und zuletzt eben immer wieder auch massive Angstzustände, Panikattacken hatte. Und so eine Panikattacke ist schon etwas sehr Bedrohliches. Und insofern ist er auch bereit, an die Psychosomatik jetzt zu kommen. Und wir haben uns da so kennengelernt und haben einfach einige Gespräche geführt. Und in diesem Zuge dieser Gespräche hat er mir auch dann erzählt, dass er regelmäßig Sport macht. Und jetzt nicht mehr, aber eben regelmäßig eine Fußballgruppe hatte mit Gleichaltrigen, so Mitte 40-jährige Männer, die sich einmal in der Woche zum Fußballspielen getroffen haben. Und bei einer dieser Gelegenheit hat einer einen Herz, eine Herzattacke hat das genannt, dass er de facto war. Ein Herzinfarkt, es ist gut ausgegangen, aber das war wohl sehr eindrucksvoll.
Mhm.
Und so rückblickend haben wir dann beide gemeinsam eben arbeiten können, dass damit ja auch seine Sorgen irgendwo begonnen haben. Er hat dann eben auch eben diese beschleunigten Herzschlag festgestellt, hat gefunden, dass er körperlich sich schonen muss, hat praktisch mit dem Sport komplett aufgehört, hat dann zunehmend alle Abklärungen gemacht. Es ist nicht viel herausgekommen, aber doch ein erhöhter Blutdruck, hat dann eine Tablette dafür bekommen, hat nicht so ganz gut funktioniert, war beunruhigt, hat sich immer mehr beobachtet, hat jede kleine Veränderung dann eben schon wahrgenommen, hat sich dann von vielen Dingen zurückgezogen, hat täglich sozusagen mehrfach Blutdruck gemessen, hat immer wieder den Puls, also die Herzfrequenz auch zusätzlich und bei Belastung, bei weniger Belastung. Also es war wirklich, er war sehr, sehr beschäftigt mit dieser Symptomatik. Und dieses Beschäftigtsein schärft die Wahrnehmung immer mehr, aber immer auf einen schmäleren Fokus hin. Und das hat eben auch dazu geführt, dass er wirklich so eine massive Symptomatik entwickelt hat, wo, so wie ich vorher schon gesagt habe, körperlich nicht wirklich was zu finden war. Der Blutdruck ja, aber eben sonst kardial Gott sei Dank nichts. Und das Wesentliche ist ja auch dann immer dieses Schonverhalten, nicht? Das, wo man dann wirklich auch die körperliche Fitness verliert und dann auch wirklich nicht mehr belastbar ist. Und das verstärkt diesen Kreislauf. Und das ist so ein Beispiel, wie es gar nicht so selten ist. Das häufig auch bei chronischen Schmerzen auch, nicht? Also, ich habe schon vorher angesprochen, somatoforme Störung oder eben die körperliche Belastungsstörung, wie sie jetzt genannt wird. Da ist es ja auch so, dass eben wechselnde Körperstellen Schmerzen verursachen, über einen längeren Zeitpunkt und man kein ausreichendes körperliches Korrelat dafür findet. Aber jetzt eben in der neuen Nomenklatur, Gott sei Dank, sich das insofern verändert, dass man der subjektive Leidensdruck ist das Ausschlaggebende.
Mhm.
Wenn der Mensch eben so viel sich zeitlich damit beschäftigt, Ängste, Sorgen hat, körperlich verunsichert ist, dass sich das dann auch auf die Alltagsfunktionalität auswirkt, dann muss man das wirklich als eigene Krankheit, eben als körperliche Belastungsstörung, ich finde den Ausdruck also passend, der Körper reagiert auf diese chronischen psychischen Belastungen oder was immer eben dahinter steckt. Und das muss man dann sozusagen als Krankheit eben ernst nehmen und eben auch behandeln. Und das kann man auch behandeln. Und da, diese Menschen sind oft gar nicht unglücklich, wenn sie endlich einen Namen haben für ihre Krankheit.
Ja.
Weil eben, wie ich schon gesagt habe, die gehen oft von einem zum anderen. Überall findet man eine Kleinigkeit. Wir haben heute schon drüber gesprochen. Jede Bildgebung ist super mittlerweile. Jede Auffälligkeit in meinem Alter findet man sicher Auffälligkeiten, weil sie halt eben da sind. Aber nicht krankheitswertig sind und trotzdem ist man dann weiter verunsichert und geht zur nächsten Abklärung und vielleicht auch zur nächsten therapeutischen Intervention, die vielleicht manchmal auch eine Operation sein kann, was nicht günstig ist. Und so kommt das eine zum anderen, was nicht hilfreich ist. Und jetzt durch diese Bewertung, dass das Subjektive mehr im Mittelpunkt stehen muss und kann, glaube ich, dass sich da sicher auch noch sehr viel verändern wird können.
Also, dass der Leidensweg verkürzt wird auch
das
für die Menschen.
Sehr oder? Zu hoffen, dass das so ist. Ne?
Ja.
Man hat ja, wir haben Angebote, was man machen kann, wie man das behandeln kann.
Na Gott sei Dank, also das ist wirklich eine gute Neuigkeit, oder auch für die Menschen. Gibt es eigentlich überhaupt Beschwerden oder Krankheiten, kann es eigentlich gar nicht geben, wenn man jetzt unser ganzes Gespräch betrachtet, die keine psychische Seite oder keinen psychischen Teil haben, weil er ja immer Teil des Ganzen ist. Oder ist es entsteht es spätestens bei der Heilung dass man es einfach ganz betrachten muss sozusagen?
Also eigentlich von der Definition her gibt es die nicht. Ne?
Ja.
So, weil wenn man wirklich eben den gesamten Menschen im Mittelpunkt steht, dann gehört es einfach zusammen und das ist diese Trennung einfach obsolet. Was schon etwas ist, was schon wichtig ist, ist, wir wissen, dass wenn wir sozusagen zu rein körperlichen Erkrankungen, das trenne ich natürlich auch, also klassischerweise Diabetes oder eben auch eine Krebserkrankung oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn es da zusätzlich eben auch eine Depression sich entwickelt. Also wirklich nicht nur eine Symptomatik einer Belastung, sondern wirklich eben auch eine psychische Erkrankung, eine Angststörung, eine generalisierte Angst, eine Panikstörung, dass dann der Verlauf ein anderer ist. Das heißt, wenn ich eben beides sozusagen wirklich auf krankheitswertigem Niveau habe, dann habe ich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Outcome schlechter ist. Das sprich auch die Mortalität höher ist. Ja. Das habe ich bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das habe ich bei Diabetes, das habe ich bei einer Reihe von Erkrankungen, wo eben dieses Zusammenspiel auch durchaus zu einem schlechteren Outcome kommt. Kann man natürlich jetzt auf verschiedene Art und Weise erklären. Mhm. Einerseits Menschen, die ja Depression haben, werden sich sicher schwerer tun, alle therapeutischen Empfehlungen, Behandlungen wahrzunehmen. Aber abgesehen davon ist es natürlich auch so, dass wir wirklich wieder diese organisch-biologischen Verbindungen haben, die mit einer Rolle spielen für den Verlauf. Und da ist es vorwiegend eben diese entzündlichen Reaktionen, diese, wir nennen es Low-Grade Inflammation, also Entzündungsreaktionen auf ganz niedrigem Niveau, die aber langfristig sind und die dazu führen, dass eben wirklich der Krankheitsverlauf dann ein anderer ist.
Mhm. So, was ja jedem bekannt ist, dass so Stress den Blutdruck zum Beispiel in die Höhe treibt. Das ist ja ganz ein direktes Zusammenspiel.
Richtig.
Kannst du so Klassiker nennen? Also so klassische psychosomatische Erkrankungen des Alltags sozusagen, also die jetzt möglicherweise jetzt nicht unbedingt gleich zu Therapie führen, aber wo man einfach, du hast vorhin schon ein paar Beispiele genannt, wo es im Alltag ja auch immer wieder vorkommt oder auch in der Sprache vorkommt. Aber gibt es so Klassiker?
Klar, ich meine, klassisch, also eigentlich kann psychosomatische Beschwerden jedes Organsystem betreffen. Also wenn wir jetzt einen Darm nehmen, ein Reizdarmsyndrom ist so etwas. Nicht? Also chronische Schmerzsyndrome, sehr häufig haben wir da ja dann wirklich auch strukturelle Veränderungen, aber eben zusätzlich auch in der Verarbeitung, in der Schmerzverarbeitung eben ein Problem. Dann natürlich Schwindel, klassisches. Gibt es natürlich unterschiedliche Formen von Schwindel. Ein klassisches Symptom auch, das in die Richtung gehört, ist Tinnitus, also Ohrgeräusche. Oder zum Beispiel chronischer Unterbauchschmerz, also auch klassisch im gynäkologischen Bereich angesiedelt. Also ich denke, viele Symptome oder klassisch in der Neurologie auch zum Beispiel Bewusstseinsveränderungen, also oder Anfälle, die eben ausschauen wie epileptische Anfälle und das nicht sind. Also das hat Funktionsveränderungen werden auch in diesen Fächern als funktionelle Störungen bezeichnen. Wir sagen somatische oder körperliche Belastungsstörung, die anderen sagen funktionelle Störung. Aber allein das zeigt schon, dass es eine komplexe Geschichte ist und wir sozusagen auch in der Medizin unterschiedliche Zugänge haben, was für unsere Patientinnen immer die Sache sehr erleichtert. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, da die Perspektive gemeinsam zu erweitern, so dass es wirklich diese subjektive Wahrnehmung der Patientinnen einfach das Wesentliche ist.
In der Corona-Zeit, war ja eine der wildesten, muss man sagen, haben die psychischen Belastungen so unheilvolle wie folgenschwere Höhepunkte erreicht. Wie hast du diese Zeit erlebt und was ist da durch die psychosomatische Brille oder die Brille einer psychosomatischen Medizinerin betrachtet passiert?
Ja, ich denke mal, da ist vieles passiert, was wirklich sozusagen die Basis für psychische Symptomatik darstellt. Das eine war wirklich die Belastung, die Bedrohung. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe selber ein Interview damals gegeben, wo ich gesagt habe, das Gute an der Situation ist, dass eine Krise immer eine Ablaufzeit hat. Nur ich habe mir wirklich sehr geirrt, gell? Weil diese Krise hat nicht aufgehört. Und das war eben das nächste große Problem. Also nicht nur die Bedrohung, sondern diese chronische Bedrohung und dieser Kontrollverlust, der damit verbunden war. Keiner von uns hat gewusst, wie geht's weiter. Ne? Und das sind klassische Bedingungen, wie man psychosomatische schwerste Belastung definieren will. Der nächste Punkt, der dazu kommt, ist die Isolation. Wir wissen, dass Resilienz durch Gemeinschaft gestärkt wird. wir haben Gemeinschaft teilweise nimmer gehabt, also für viele Menschen wirklich Einsamkeit, Isolation. Ja. Für manche Menschen sehr enge Gemeinschaft, die auch wieder belastend war.
Ja.
Der nächste Punkt, der dazukommen ist, war die räumliche Begrenzung. Wir wissen, dass Bewegung, Sport ein wesentlicher Faktor zur Behandlung mentaler Stresssituationen ist, mentaler Belastungen ist. Das war halt für viele Menschen dann auch nicht mehr möglich. Auch der gewohnte Sport, die gewohnte Bewegung war nicht mehr möglich. Ich denke, das sind so Grundsätze, die einfach da alle zusammengetroffen haben und die natürlich die Belastungen einfach logischerweise nach sich gezogen
haben. Ja.
Also dann hat es natürlich Gruppen gegeben, die besonders belastet waren, speziell Frauen wieder, ne, dass sie mehrfach Belastungen hatten, die daheim, also plötzlich nicht nur für die Familie, den Beruf auch noch daheim durchführen mussten. Dann natürlich viele Unsicherheiten, was den Job anbelangt. Wieder Belastung. Ne? Also ich denke, dann natürlich, was wir auch gesehen haben in Studien, Menschen, die vorher schon belastet waren durch Konflikte, durch chronische Schwierigkeiten, die sie vielleicht am Arbeitsplatz oder in der Beziehung hatten, dass da auch sozusagen zusätzlich diese Veränderungen durch die Corona-Pandemie dann einfach auch dazu geführt haben, dass man langfristig auch an der psychischen Gesundheit Veränderungen, Einschränkungen bemerkt.
Es war super GAU.
Das war sicher eine große, große Herausforderung für ganz viele Menschen.
Ja. Ja. Auf deiner Klinik, also der Psychiatrie 2, hat mit einer App auf die Corona-Herausforderungen reagiert, die die psychische Gesundheit in den Mittelpunkt stellte und so einfache wie wirkungsvolle Tipps oder Anleitungen zur Sofort- bzw. Selbsthilfe angeboten hat. Das Portal ist nach wie vor online, habe ich gesehen. Bleibt es eigentlich wichtig, die Menschen auf diesen niederschwelligen Wegen, das ist sehr einfach zu bedienen, ist ganz, ganz schön gemacht, also auf diesen niederschwelligen Wegen zu unterstützen und auch zu begleiten?
Ich denke schon. Ich denke, dass das jetzt für die Zukunft ganz ein wichtiger Weg sein wird oder teilweise ja schon ist und in anderen Ländern auch schon sehr beschritten wird. Also da sind wir fast ein bisschen hinterher. Ich denke, es gibt einfach die Möglichkeit, wirklich viel Information auf diese Art und Weise weiterzubringen. Nämlich spezifisch für Usergruppen. Also denke, für manche ist es eben wichtig, was über psychische Gesundheit auf TikTok vielleicht oder auf Facebook oder zu erfahren und das speziell so aufbereitet zu bekommen, dass es interessant ist. Dann ist es natürlich auch dieses Angebot von Screening oder von für sich selber anwenden.
Ja.
Trifft es auf mich zu? Kann es sein, dass ich etwas so wie eine depressive Verstimmung habe oder vielleicht wirklich eine depressive Episode oder vielleicht ist es eine Angstattacke, was ich gehabt habe? Wenn ich da eben wirklich auch Screening-Tools habe und mir ein bisschen informieren kann, trifft es auf mich zu. So ähnlich war ja auch unsere App aufgebaut. Dann auch ganz niederschwellige Behandlungsangebote. Wirklich einmal im Sinne von Information oder auch einmal im Sinne von einer konkreten Anleitung, von konkreten therapeutischen Interventionen, Entspannung oder was auch immer, zu einer Bewältigung von einer Symptomatik. Und dann natürlich auch auf einem höheren Niveau, wo man gemeinsam eine digitale Gruppe sich vorstellen kann. Also verschiedene Angebote und das eben, wie gesagt, in vielen anderen Ländern gibt es das auch schon. Das ist sicher etwas, was Sinn macht. Und jetzt einfach höchst an der Zeit ist, das auch zu entwickeln. Ja.
Und man hat einfach die Möglichkeiten, die Leute abzuholen, mit ganz einfachen Mitteln. Du hast vorhin, oder wir haben schon mehrfach eigentlich die Frauen erwähnt mit Mehrfachbelastungen. Die haben ja viele damit zu kämpfen und sind zunehmend von Erschöpfung, Verspannungen oder Schlafstörungen betroffen. Wer gleich an mehreren Fronten und an Grenzen stößt, tut sich schwer, mental gesund und auch lustig zu bleiben. Wie beobachtest du diese Entwicklung? Du hast gerade erwähnt, es ist durch Corona noch mehr auch nach oben geschwappt. Aber wie beobachtest du ganz allgemein diese Entwicklung?
Es wird ja auch in der Literatur von der stillen Pandemie gesprochen. Und es ist wirklich so, dass, ich denke nicht nur Frauen, aber Frauen jetzt ganz besonders, sehr belastet sind. Einerseits leben wir in einer Gesellschaft, wo Competition, Wettkampf, besser, schneller, weiter für jeden Einzelnen ein großes Thema ist. Dann zusätzlich diese Selbstoptimierungen, die auch durch natürlich Social Media und so weiter sehr getriggert werden. Dann einfach auch Belastungen im Sinne von beruflich, familiär alles unter dem Hut zu bringen und dann noch toll und schön und gescheit zu sein und überall sich präsentieren zu können zu jedem Zeitpunkt. Ich denke, wir haben heute schon darüber gesprochen, also auch diese großen Bereiche der Aufgaben, die oft einfach nicht gesehen werden. Also diese Care-Arbeit, die einfach gesellschaftlich untergeht nach wie vor, nicht berücksichtigt wird, weder politisch noch sonst irgendwo. Und ich denke mir, da sind einfach schon wirklich große, große Hürden oder noch zu nehmen, um da wirklich dem gerecht werden zu können und da einfach auch Abhilfe schaffen zu können. Ich glaube schon, dass man das einfach so sehen muss. Frauen sind da in einer schwierigeren Situation und die Anerkennung dessen ist nach wie vor einfach nicht gegeben oder nicht in dem Ausmaß gegeben, wie es notwendig wäre. Ich denke da von der Politik angefangen bis hin zum kleinsten familiären Bereich braucht es da noch sehr viel Entwicklung, finde ich.
Also das ist ein bisschen zu still eigentlich, muss man sagen.
Ja, deswegen spricht man auch von dieser stillen Pandemie und diese Vielfachbelastungen werden einfach nicht gesehen teilweise. Oder viel zu wenig gesehen, sagen wir mal so. Nicht ist vielleicht jetzt übertrieben, aber zu wenig gesehen. Ja.
In der letzten Medica, da hat die Psychologin Melanie Robertson in dem Zusammenhang auf die Kraft der Selbstfürsorge hingewiesen und auch festgehalten, dass es kleine Schritte und kleine Ziele sind, die Frauen zurück ins Lot finden lassen. Was sind aus deiner Sicht kleine Schritte und kleine Ziele, die den derart belasteten Frauen helfen können?
Es ist richtig, also es reichen oft wirklich kleine Schritte. Und ein so kleiner Schritt wäre sozusagen jeden Tag eine Zeit für sich zu reservieren oder auch im Kalender als wirklichen Termin zu vermerken. Und da spreche ich wirklich oft von 10, 15 Minuten, die schon ausreichend sind. Und da auch den Mut zu haben, auszuprobieren, was tut mir wirklich gut. Mhm. Ich glaube, für viele ist es so in dem täglichen Getriebensein, dass man nicht einfach hinsitzen kann und abschalten kann, sondern dass man eben in Bewegung sein muss, um auch sich zu beruhigen. Und da ist Bewegung, Spaziergang, jede Art von Bewegung hilfreich. Aber es kann durchaus sein, dass es Menschen gibt, die wirklich auch hinsetzen können und einfach einmal was lesen können oder auch eine Musik hören können. Oder ich habe eine Patientin, die hat mich sehr beeindruckt. Die hat immer das gleiche Gedicht gelesen. Und das war für sie einfach also eine Unterbrechung und die hat sie einfach genossen und dazu eine Tasse Kaffee getrunken. Das war sozusagen ihr Ritual. Also ich glaube, solche Fixpunkte, Regelmäßigkeiten, um die geht's auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es sicherlich auch schön, wenn man versucht herauszufinden, was tut mir nicht gut.
Ja.
Das heißt ja nicht gleich, dass ich dann das ganze Leben auf den Kopf stellen muss, aber es einmal zu wissen, ist einmal der erste Schritt. Was tut mir nicht gut? Was macht mir wirklich Belastung? Was ich ja immer wieder mit den Patientinnen versucht habe, rüberzubringen, ist so diese 3-2-1-Regel für Balance. Das heißt, es ist einmal sozusagen 3 Termine pro Woche für mich selbst. Also das heißt, es kann etwas sein, was ich einfach genieße, Massage, Kosmetik oder etwas, was ich gern tue, Hobby oder was. Dann eben 2 Termine pro Woche für das Wir, also für das gemeinsame fixes Treffen mit einer Freundin oder mit einer Freundesgruppe oder eben eine gemeinsame Aktivität, Partner. Und einen Termin pro Woche für den Sinn, für die Sinnstiftung. Das ist natürlich auch ein weites Feld, nicht? Was einem wirklich sozusagen als Sinnstiftung dient, vom Ehrenamt bis wieder zu irgendeinem besonderen Hobby, dem man eben, wo man sagt, das macht dann Sinn, das ist für mich ganz was Bedeutungsvolles. Ja, das war so, ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist einfach Bewegung. Mhm. Bewegung ist sicher für die mentale Gesundheit ganz was Zentrales. Und es ist jede Bewegung besser als keine Bewegung. Mhm. Und ich denke mal, wir wissen mittlerweile von vielen Bewegungsarten, dass sie eben positiv sich in der Prävention auswirken, aber auch direkt, wenn schon Symptome da sind. Also bei Depressionen, bei Angststörungen, bei kognitiven Defiziten, zur Verlangsamung von demenziellen Prozessen. Mhm. Also da gibt's Studien dazu. Mhm. Das heißt, da macht wirklich regelmäßige Bewegung einen Sinn, aber auch Bewegung, die mir Spaß macht.
Ja.
Also es ist schwierig, etwas zu tun, was mir gar nicht gefällt. Und da muss man einfach auch ausprobieren, kreativ sein.
Mhm.
Und in der Klinik immer wieder Situationen gehabt, wo mir Patientinnen gesagt haben, mir gefällt keine Bewegung. Bei einer kann ich mich gut erinnern, dass ich mir da drauf komme, Bauchtanzen wäre doch was. Und es war dann etwas, was sie gern gemacht hat und regelmäßig gemacht hat. Also das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Dann natürlich auch so Sachen, gerade jetzt, denke ich mal, erlebe ich immer wieder so Situationen, wo alles nur als negativ gesehen wird.
Mhm.
Nur Bedrohung und nur, stimmt ja auch, es sind viele Unsicherheiten da, aber ich denke mal, wir leben trotzdem in einer sehr guten Umgebung und in einer sehr guten Gesellschaftsordnung. Und sich das auch wieder bewusst zu machen, was für Sicherheiten wir haben und welche positiven Möglichkeiten wir auch vorfinden nach wie vor, ist schon etwas Wichtiges, sozusagen dieses Positive im Auge zu behalten und sich nicht nur im Negativen zu bewegen. Und natürlich dann auch so Faktoren wie die Resilienz kann man natürlich üben, das weiß jeder mittlerweile, gibt es viele Möglichkeiten, aber allein schon den Perspektivenwechsel durchzuführen. Es ist nicht immer alles eine Katastrophe, es kann auch einmal eine Herausforderung sein im positiven Sinn. Also auch solche Dinge sich zu überlegen, kann natürlich helfen.
Also Expertin für sich selbst zu werden, hat einfach viele, viele gute Seiten in sich, oder?
Also genau, muss man sagen, Expertin für sich selbst zu werden, betrifft natürlich auch den Körper ganz konkret, also die Körpersprache. Da können Rituale hilfreich sein. Also zum Beispiel, was weiß ich, ein Morgenritual mit 10 Minuten Dehnen, wo man sieht, okay, wo gehe ich um, wie reagiert mein Körper. Abendritual. Auch solche Dinge können eben Regelmäßigkeiten an sich schon sehr hilfreich. Also es muss ja nicht ganz genau getaktet sein, aber regelmäßiges Essen, regelmäßige Bewegung, alles das sind sicher Faktoren, die eine Rolle spielen können. Dann natürlich auch ungünstige Verhaltensmuster zu erkennen.
Mhm.
Also speziell, was weiß ich, Alkohol, Schokolade, Rauchen. Und versuchen, etwas anderes zu finden. Oder eben unregelmäßiges Essen. Also auch das ist zum Beispiel etwas, was nicht langfristig ideal ist. Oder spätes Essen zum Beispiel, was auch oft schwierig ist, weil wir so einen vollen Tag haben. Also das sind alles so Dinge, die man, wo man schauen kann, wie reagiert mein Körper, was sagt mir mein Körper, wie kann ich darauf horchen und wie kann ich sozusagen da die Bedürfnisse auch besser wahrnehmen oder was auch ein wichtiges Bedürfnis ist, eben doch wirklich Zeiten ohne digitale Devices zu verbringen, sozusagen wirklich ohne Handy, ohne Computer, ohne Erreichbarkeit sozusagen, sowas auch wirklich sich zu verordnen und auszuprobieren. Das denke ich schon etwas, was Sinn macht.
Ja.
Und ein Punkt, der mir immer wieder wichtig war in den Therapien, ist, dann auch anzuerkennen, wenn was gelungen ist. Sich auch einmal zu loben. Und nicht nur immer zu sehen, was noch besser, auch im Sinne von Selbstoptimierung, wie kann ich mich noch besser entspannen, das ist dann schon ein bisschen absurd. Also auch einmal zu sehen, okay, das gelingt jetzt, das gelingt gar nicht so schlecht, dafür darf ich jetzt einmal mich loben, zufrieden sein.
Also stimmige Strukturen sind einfach
schöne Bezeichnung.
In dem Interview, das war auch in der Corona-Zeit, hast du davon gesprochen, dass eine virale Infektion zu einer Immunaktivierung genau in den Bereichen des Immunsystems führt, die für psychische Befindlichkeiten eine Rolle spielen. Depressive Verstimmungen müssen nicht, aber können demnach eine Folge von Infektionen sein. Das klingt nach unglaublich spannenden Zusammenhängen. Sind es genau diese Zusammenhänge oder Zusammenhänge wie diese, an denen im Rahmen der Psychosomatik bzw. der psychosomatischen Medizin wissenschaftlich gearbeitet wird?
Ja, sind genau diese Zusammenhänge. Also wir haben auch da selber immer wieder wissenschaftliche Studien durchgeführt. Ich meine, das ist gerade sozusagen der Einfluss von akutem und chronischem mentalen Stress auf eben Neurotransmitter, Neurotransmittervorstufen, auf die Abbauwege von Neurotransmitter oder eben Depression als chronischer mentaler Stress. Wie wirkt sich das auf die Abbauwege der Neurotransmitter aus, Serotonin eben zum Beispiel. Oder eben auch der Zusammenhang von inflammatorischen Veränderungen, die eben auch wieder die Neurotransmitter-Pathways, also die Abbauwege beeinflussen. Das waren, sind und waren eben auch unsere Schwerpunkte in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Ich denke mal, gerade die Depression ist da so ein interessanter Bereich, weil man wirklich weiß, dass beim Teil ganz klar Immunaktivierung da ist und dass das Bindeglied eben auch zu somatischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Diabetes eben darstellt und wirklich beide Verläufe, sowohl die psychische Befindlichkeit oder die psychische Erkrankung dann, wenn es eine Depression ist, und eben die körperliche Erkrankung eben dann auch beeinflusst im Verlauf, im Outcome. Und auch bei Covid war es ja durchaus so, dass wir Untersuchungen zeigen konnten, dass psychische Belastung auch vorher und dann natürlich auch massive Infektionssymptomatik durch die Covid-Infektion selber dann zu einem schlechteren psychischen Befinden nach der Infektion geführt hat. Also auch da wieder dieser Zusammenhang. Das sind durchaus unsere
großen
Themen in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Ja.
Und das Immunsystem ist überhaupt die große Schatzkiste, wo eigentlich alles
absolut
drin zu finden ist. Atmung, das war auch in der Corona-App, waren schöne Atemübungen für sehr stressige Paniksituationen oder auch sonstige, waren gute Übungen drin, wie man sich da selber beruhigt, wie man sich selber da auch körperliches Wohlbefinden wiederherstellen kann sozusagen. Hast du so etwas wie eine Lieblingsatemübung?
Also ich habe für mich selber ganz was anderes, aber das ist vielleicht gar nicht richtig, weil ich eben zusätzlich eine Hypnotherapie-Ausbildung habe und das kann nicht jeder sozusagen so einfach einsetzen. Aber ich habe wirklich eine Übung, die ich sehr häufig verwende für Menschen, die jetzt damit noch nicht sehr viel Erfahrung haben. Und die kann man eigentlich überall anwenden. Es ist so, wo ich einfach immer nur sage, es ist wichtig, die Hände auf den Bauch zu legen, einfach um wirklich zu merken, dass ich bis dorthin atme und dann eben über die Nase einzuatmen mit eben 1, 2, 3, 4, 5, 6 anhalten und dann 7, 8, 9 wieder durch den Mund auszuatmen. Das ist eine ganz einfache Vorgangsweise, die eigentlich überall und jeder anwenden kann, wo man mal so ein bisschen in diesen Schatz der Atemübungen hineinkommen kann. Es gibt ja dann ganz
viele Möglichkeiten. Da gibt es ja ganz große.
Ja. Genau.
Gut, dann üben wir jetzt einmal zu atmen. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, Barbara. Es war wirklich ganz spannend. Und ich wünsche dir einen schönen Tag.
Danke sehr. Danke dir auch einen schönen Tag. Danke.
Dankeschön.
Das war Medica. Der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst. Und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin gibt's in der Apotheke oder im Abo und den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.